Wir sind ja in einer spannenden Predigtreihe drin. Wir reden von der DNA. DNA ist etwas, was ihr alle in euch inne habt. Jede Zelle von euch hat die Information. Bei der Annelies hat es vom Speuz bis zum Haar über jede Hautzelle ist DNA Annelies drin. Darum haben wir auch mit der Annelies das, wo wir haben, und wir sind dankbar dafür. Und wir als Gemeinde, wir möchten auch unsere DNA anschauen, was zeichnet uns aus, wie hat sich Gott das gedacht und vielleicht auch, wo dürfen wir noch daran arbeiten, ganz fest Gemeinde von Jesus so zu sein, wie er sich das vorstellt. Es gibt ja da auch eine ganze Predigtreihe und Podcast, also wenn ihr mal etwas verpasst, wir können euch helfen, den Podcast einzurichten oder euch auch die Predigten sonst anders zur Verfügung zu stellen. Es gibt dann so ein ganzes Bild. Der erste Teil war, wir sind eine liebevolle Gemeindefamilie, Brüder und Schwestern, in der jeder herzlich willkommen ist. Wenn du heute das erste Mal da bist oder schon 20, 30, 100, 1000 Mal und du dich nicht willkommen fühlst, dann hat das vielleicht zwei Gründe. Vielleicht hat dir noch niemand gezeigt, dass du willkommen bist, oder vielleicht bist du auch jemand, der das auch nicht so lebt. Und manchmal sitzen dann vielleicht gerade ein paar miteinander zusammen, die das nicht so leben. Und dann kann man vielleicht schon sagen, stimmt nicht so ganz. Gell? All das, was die DNA auszeichnet, das sind wir auch nur dann, wenn wir selber auch so leben und das leben. Aber ich hoffe auch, wie es der Franz am Anfang gesagt hat, dass sich da jeder herzlich willkommen fühlt. Der zweite Teil war, wir sind echt und authentisch. Mit anderen Worten, du kommst über, was du siehst. In dieser Gemeinde hier, und hoffentlich auch sonst in keiner, müssen wir einander nicht etwas vorspielen. Wir müssen nicht frömmer sein, wir müssen nicht besser sein, wir müssen nicht perfekter sein, wie das wir sind. Wir sind echt. Ja, mit dem Nachteil, dass man dann auch merkt, du bist ein Mensch, du machst Fehler, du bist etwa dir auch jemand, der Erlösung noch nötig hat, Vergebung nötig hat und so weiter. Aber das macht nichts, weil wir helfen einander auf dem Weg mit Jesus. Und da ist das Allerschlimmste, wenn ich jemandem etwas vorspiele, dann gibt es nämlich auch keine Chance, dass ich mich verändere, dann gibt es keine Chance, dass mir geholfen wird. Ich sage damit nicht, bleibe so wie du bist, sondern werde so, wie Jesus sich das gedacht hat. Aber so wie du jetzt bist, so nehme ich dich an, so habe ich dich gern und so wünsche ich mir auch, dass ihr mich so annehmt und mich gern habt. Aber da helfen wir einander. Aber da soll nicht etwas gespielt werden, etwas geheuchelt werden. Wir möchten echt und authentisch sein. Und jetzt eben der heutige kleine DNA-Teil. Wir sind zuversichtlich und mutig. Ich habe nachgeschaut, was der Duden sagt. Der Duden sagt zum Wort Zuversicht. Zuversicht ist ein festes Vertrauen auf eine positive Entwicklung in der Zukunft, auf die Erfüllung von bestimmten Wünschen und Hoffnungen. Und jetzt merkt ihr sicher auch schon, was das einmal ist, was eure Zuversicht oder euren Schwung nimmt. Nämlich dann, wenn du gedacht hast, irgendetwas geht in eine gute Richtung und dann hat es nicht funktioniert. Vielleicht machst du es dann noch 1, 2, 3 Mal. Aber wenn du 7 Mal den Kopf angeschlagen hast, dann hörst du vielleicht auch auf, bist nicht mehr zuversichtlich. Es gibt so ein Experiment, das man gemacht hat mit Flöhen. Flöhe haben ja eine spannende Eigenschaft, die können wirklich ganz hoch hüpfen. Und man hat Flöhe genommen und hat die Flöhe in eine Schachtel hineingetan. Und sie haben dann auch gehüpft, so weit sie können, so hoch wie sie können. Aber sie haben jedes Mal den Kopf angeschlagen. Und ich weiss nicht, ob Flöhe auch Kopfweh überkommen. Das entgeht mir. Aber spannend war es, nach einer Weile hat man den Deckel weggenommen und alle Flöhe sind nur noch so hoch gehüpft, wie der Deckel war. Die sind nie mehr höher gesprungen. Und dir geht es vielleicht als Christ auch so. Vielleicht, wenn du schon ein bisschen länger Christ bist. Am Anfang, gell, setzt man sich noch für alles ein, man ist Feuer und Flamme, man erzählt jedem, ob er es hören will oder nicht. Man geht in den Gottesdienst, man freut sich, mit anderen zusammenzukommen fürs Gebet. Man hat da, weiss ich nicht, was für Traktätli im Hosensack und bedient die ganze Nachbarschaft in der Hoffnung, dass es etwas bringt. Und du schläfst den Kopf an, machst dort eine schlechte Erfahrung. Es hat nicht das gebracht, was du dir gewünscht hast. Und mit der Zeit hüpfst du gar nicht mehr so hoch. Und manchmal tun den älteren Christen den Jüngeren den Rat geben, ja, ja, das wird sich bei dir auch noch legen. Ist aber eigentlich schade, weil Flöhe sind dazu bestimmt und geschaffen worden, dass sie so weit springen können, wie es eben geht. Enttäuschungen halten uns davon ab, eben zuversichtlich zu bleiben. Dann lasse ich es vielleicht einmal oder ich lasse es ganz und ich gebe auf. Eben eine positive Entwicklung in der Zukunft. Wir wünschen uns das, wenn wir dranbleiben, mit dem Beten, mit rausgehen, mit dem Kontakt, dass auch Leute hier in den Gottesdienst kommen. Wenn ihr das so machen müsstet wie ich muss jedes Jahr am Anfang des Jahres Statistik abliefern. Wie viele Leute durchschnittlich im Gottesdienst? Wie viele sind dazugekommen, wie viele sind verstorben, wie viele sind freiwillig aus der Gemeinde ausgetreten und hat man auch Leute müssen streichen. Und ganz ehrlich gesagt, ist meine Zuversicht noch da, dass wir Ende Jahr sagen können, wir haben Menschen für Jesus dürfen gewinnen, Menschen sind zum Glauben gekommen, wir haben Menschen dürfen taufen, sie sind Mitglied geworden von der Gemeinde. Je nachdem, was meine Erfahrung ist, hüpfe ich auch höher oder tiefer. Und vielleicht denke ich, wenn wir nicht einen Haufen verlieren, dann ist es schon gut. Gewisse Wünsche und Hoffnungen für die Zukunft. Gell, im Privaten spielt es auch so. Du hast dir vielleicht gewünscht, dass du eine Lohnerhöhung bekommst, einen besseren Posten in deinem Geschäft. Du hast dich mega angestrengt, und du kommst zu deinem Chef und der sagt, nein, ich sehe keinen Grund, warum ich dich befördern soll. Er sieht nicht das, was du kannst, er sieht nicht das, was du an Herzblut hineingelegt hast. Und jetzt? Es ist gut möglich, dass man dann mit der Zeit überhaupt sagt, weißt du was, dann gebe ich auf. Mache ich einfach das, was ich muss. Gib mir gar keine Mühe mehr. Das ist das, was uns Zuversicht raubt. Und jetzt ist die grosse Frage, was ist denn die Grundlage von unserer Zuversicht als Christen? Es gibt Gemeinden, vor allem denen, wenn sie gross sind, und die dürfen das vielleicht so gerne machen, die setzen Ziel. In dem Jahr wollen wir 20 Menschen zu Jesus führen. Wenn du eine Gemeinde hast für 2.500 Leute, ist das schon möglich. Man sagt nämlich so statistisch gesehen, pro 100 Leute in der Gemeinde ein Jahr. Wir sind 50, also alle 2 Jahre wäre es angebracht, dass wir jemanden zu Jesus geführt hätten. Wenn du 2.500 oder 5.000 oder 17.000 Leute hast in einer Gemeinde, dann kann man sich dir Ziel setzen. Du hast viel mehr Mitarbeiterinnen, du hast viel grösseres Beziehungsnetz und so weiter. Und die Gefahr ist manchmal bei grossen Gemeinden, dass man das Gefühl hat, das ist machbar. Es ist nicht machbar. Dass Menschen zum Glauben kommen, ist ein riesengroßes Wunder, das Gott schenkt. Natürlich, in der Zusammenarbeit mit uns. Verhindern können wir es, das glaube ich. Aber ob wir es aktiv anwürgen können, das glaube ich nicht. Kleine Gemeinden, die tun darum vielleicht dann eben ein bisschen zurückhaltend sein mit solchen Zielen. Obwohl wir uns auch wünschen, dass Menschen zum Glauben kommen. Aber wir schreiben dann nicht irgendwie ein Leistungsziel, eine Zahl hinten drauf. Sondern wir bleiben einfach dran. Wir nützen jede Gelegenheit, die wir haben. Wir laden die Team, wir beten dafür. Aber Ziel, glaube ich, müssen wir auch haben als kleine Gemeinde. Und ich glaube, es sind dann nicht irgendwie so strategische Ziele in erster Linie, sondern wir nehmen das Wort Gottes führen und schauen, was ist das Ziel, das uns die Bibel zeigt. An was können wir uns ganz konkret festheben? Weil ich glaube, das können wir alle. An einer Vision, dass in einem Jahr 20 Leute da zum CCP dazukommen, da sagst du vielleicht, Hey, der Peter sagt, das ist noch viel zu wenig. He? Wir gehen rauf, wir erwarten noch mehr. Andere Flöhe sagen, nein, ich hüpfe da noch ein paar Zentimeter. Einfach aus Enttäuschung. Aber die Frage ist wirklich, was ist die Grundlage von unserer Zuversicht? Ich möchte mit euch den Predigtext von heute anschauen. Das ist aus der neuen Genfer Übersetzung. Die haben etwas ganz Freches gemacht. Die haben nämlich etwas angeschrieben, das nicht im Urtext steht. Sie fangen den Vers 37 im Hebräer 10 an mit der Frage, wie heißt es in der Schrift? Schrift, wissen wir, ist da, wo Gott gegeben hat uns mit dem Alten und dem Neuen Testament. Und ich habe mich gefragt, dürfen die das einfach etwas zusätzlich hineinschreiben? Grundsätzlich nein. Spannend ist, dass wir eine Parallelstelle haben. Und die lautet so. Alles, was die Schrift sagt und was schon vor langer Zeit niedergeschrieben worden ist, sagt sie uns für uns selber. Paulus sagt das. Also, es ist echt die Parallelstelle. Die Bibel sagt das für uns. Was sagt sie für uns? Wir sind die, wir sollen aus der Schrift lernen und sollen durch ihre Aussagen ermutigt werden. Statt Aussagen könnte man zum Beispiel auch sagen, wir sollen durch das, was Gott uns verspricht, das, was Gott uns verheißt, sollen wir ermutigt werden. Und merken da, da können auch Gemeinden, die sich strategische Ziele setzen, unter Umständen daneben liegen. Und dann ist es wirklich ein Hüpfen bis zum Deckel, bis man merkt, es funktioniert nicht. Wenn wir uns aber orientieren an dem, was uns Gott selber sagt, dann wissen wir, wie hoch, dass wir auch berechtigt springen dürfen. Auf was, dass wir wirklich dürfen hoffen. Eine Hoffnung, die eben uns dann nicht schlussendlich im Stich lässt. Wir sollen durch die Aussagen ermutigt werden, damit wir unbeirrbar durchhalten. Und Geld durchheben, das ist ein Wort, das habe ich nie gern gehört. Durchheben bei einem 2000 Meter Rennen, das bedeutet, ich darf nicht nach 20 Metern aufhören, sondern ich muss die 4 oder 5 Runden drüllen. Das heisst durchheben. Oder, als ich gelernt habe, Langlauf zu laufen. Durchheben hat bedeutet, ich muss die ganze Strecke machen und auch beim letzten Ecken noch weiterlaufen, bis ich wieder am Ziel bin. Durchheben. Oder bei einer Ausbildung, die ganz schön viel von dir verlangt, kannst du nicht einfach sagen, du, jetzt schießt es mich an, jetzt löse ich die 2 Aufgaben und gut ist. Nein, da musst du durchheben. Und das kostet dich etwas. Das Christsein kostet uns etwas. Es ist nicht einfach ein Spaziergang. Es ist nicht Leben auf dem Ponyhof. Es ist nicht easy cheesy oder irgendetwas, sondern es ist etwas, das tatsächlich etwas von uns fordert. Wo du vielleicht wirklich mal den Kopf anschlägst und wo es darum geht, durchzuheben. Und da sollen wir Mut bekommen. Durchzuheben, und jetzt spannend, bis sich unsere Hoffnung erfüllt. Und jetzt merkt ihr, Hoffnung, wenn die Bibel von Hoffnung redet, ist es nicht einfach das Wunschdenken. Sondern wenn die Bibel von Hoffnung redet, dann ist es immer etwas, was ganz sicher passiert. Wenn ich sage, ich hoffe, dass am nächsten Samstag, am Ostermarkt, dass es schön Wetter ist. Ja, das weiss ich nicht. Aber wenn ich sage, ich hoffe, dass am nächsten Samstag Ostermarkt ist, der ist garantiert. Und wenn die Bibel uns etwas an Hoffnung vor Augen malt, dann ist es garantiert. Das kommt wirklich. Das ist wichtig zum Verstehen mit Hoffnung. Keine leere Hoffnung, sondern das Verheben. Und dann sagt Paulus, denn von Gott, Ausrufezeichen, dick unterstrichen, denn von Gott kommt alle Ermutigung. Von seinem Wort, von ihm selber. Und alle Kraft, um durchzuhalten. Ohne das funktioniert es nicht. Wenn wir es selber probieren, kannst du vergessen. Wenn wir keine Hoffnung haben von Gott in unserem Herz, in unserem Leben, kannst du es auch vergessen. Weil wir heben den Lauf, wir heben den Marathon, wir heben nicht durch, wenn Gott uns nicht selber ermutigt, wenn wir nicht die Hoffnung haben, wenn wir Kraft von ihm nicht überkommen. Darum, es gibt nichts Besseres, wie jeden Sonntag Lobpreiszeit haben. Sich aufzutun und sagen, Herr, ich brauche das. Erfülle mich wieder neu. Erfülle mich wieder neu mit deiner Kraft. Erfülle mich wieder neu mit deiner Hoffnung. Dass ich auch nächste Woche durchhebe. Dass ich dranbleibe. Eben, die Neugenfer-Übersetzung sagt, wie heißt es in der Schrift? Weil nachher kommt wirklich ein Zitat aus dem Habakuk. Und wenn wir es so nehmen, wie es der Paulus verstanden hat, dann schauen wir jetzt wirklich an, mit welcher Hoffnung schickt uns Gott auch in die neue Woche. Wie heißt es in der Schrift? Nur noch eine kurze Zeit, dann wird der da sein, dessen Kommen angekündigt ist. Seine Ankunft wird sich nicht verzögern. Interessant, oder? Das ist aus dem Habakuk. Bei dem haben wir ja auch schon predigt zum Thema Soli Deo Gloria. Und von was schwätzt der Habakuk? Von etwas, wo der Hebräerbriefschreiber wieder aufnimmt. Er redet von dem, dass Jesus wiederkommt. Und wenn die Schrift das sagt, wenn Gott das sagt oder der Prophet, dann wird es so sein. Es ist ja spannend, wenn man zurückschaut, was sich schon alles erfüllt hat, was Gott versprochen hat. Das ist unglaublich schier. Das müsst ihr vielleicht mal ein Buch dazu lesen. Erfüllte Prophetie. Du musst sagen, hey, du bist ins letzte Detail. Im kleinen Käffli Bethlehem kommt der Messias auf die Welt. Und es stimmt. Es war Bethlehem. So viel Detail, eben ganz eine gewaltige Geschichte. Gott steht zu dem, was er gesagt hat. Und Gott ist nicht nur der, wo, nein, damals war es ja auch die Zukunft, was Gott gesagt hat, oder? Gott kennt die Zukunft. Gott weiß, was in der Zukunft ist. Er irrt sich nicht und er lügt nicht. Und darum ist auch das, was in der Zukunft ist, total vertrauenswürdig. Es ist eine tragfeste Hoffnung, eben nicht bloß Wunschdenken. Heute Morgen in meiner Andacht habe ich Jesaja 46, Vers 9 und 10 gelesen. Dort steht, dass Gott sagt, denkt an das, was ich früher getan habe, sagt der Herr. Ich allein bin Gott und sonst keiner. Hey, wie oft haben wir Angst vor, weiß ich nicht was alles. Es gibt nur einen Gott. Niemand ist mir gleich. Und zu dem Gott gehören wir. Wenn du heute Morgen betet hast, lieber Vater im Himmel, hast du zu dem Gott betet. Zu dem, der unvergleichlich ist. Ich kündige an, was geschehen wird, lange bevor es eintrifft. Das ist Gottes Natur. Und dann sagt er nochmal etwas, ich finde das so der Hammer. Und das sage ich euch, sagt Gott, wenn ich etwas plane, dann wird es auch ausgeführt. Alles, was ich mir vornehme, das tue ich auch. Ich hätte jetzt gerade am liebsten wollen sagen, da können wir Gift drauf nehmen. Aber nehmen wir lieber kein Gift, sondern setzen wir uns ein für Gott und seine Sache. Weil es wird so hoch, wie er sagt. Der Kommende wird kommen. Jesus wird wieder kommen. Gell, ich bin auch ein bisschen gestolpert da, nur noch eine kurze Zeit. Das sagen sie schon, seit der Hebräerbrief den Brief geschrieben hat. Aber gell, ich glaube, wir sind näher dran, wie sie dran gewesen sind. Jesus wird kommen, garantiert. Und wenn es da heisst, seine Ankunft wird sich nicht verzögern, Gott weiss, wenn der Zeitpunkt ist. Und er wartet nur mehr darauf, dass der Letzte, der noch gerettet werden soll, Jesus kennenlernt. Und dann wird Jesus kommen. Genau so lange geht es, erklärt uns der Apostel Paulus. Hey, und vielleicht sind wir die, die das Abon am letzten Mensch, noch bevor Jesus kommt, sagen, Jesus ist der Erlöser, er ist der Herr. Und der sagt, okay, das packe ich jetzt für mich. Und vielleicht ist das dann genau der Schluss. Und dann kommt Jesus. Also wir können uns mit daran beteiligen. Aber er wird ganz sicher kommen. Seine Ankunft wird sich in dem Sinn nicht verzögern. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie wird denn das sein, wenn Jesus wiederkommt. Und ich wünsche mir so fest, und es ist mein Gebet, dass uns das so viel Mut und Zuversicht gibt, dass wir sagen, hey, es lohnt sich. Es lohnt sich, alles durchzustehen, wo wir auch drin sind. Nicht die Augen zu verschliessen vor dem, was nicht gut ist. Es ist ganz viel Schwieriges auch in unserer Gemeinde. Es ist ganz viel Not auch in unserer Gemeinde. Wir müssen Abschied nehmen von Leuten, weil sie heimgegangen sind oder weil sie weggegangen sind, wo uns echt fest wehtun hat. Und trotzdem schauen wir auf das, was uns Hoffnung gibt. In der Offenbarung lesen wir: Danach hörte ich im Himmel lauten Jubel wie von einem vielstimmigen Chor. Halleluja, gepriesen sei unser Gott. Von ihm kommt das Heil. Ihm gebührt die Ehre und ihm gebührt die Macht. Da sind sie aus dem Häuschen. Lobpreiszeit im Himmel. Was ist der Grund? Denn seine Gerichtsurteile sind richtig und gerecht. Merkt ihr? Offenbarung 19, es geht langsam am Höhepunkt der Geschichte zu. Nicht am Ende der Geschichte, sondern am Höhepunkt. Jetzt wird Gericht gehalten. Jetzt ist fertig mit all dem, was ungut ist. Jetzt geht es in diese Phase rein. Vielleicht eben wie beim 2000 Meter Rennen in die letzten 10 Meter. Er hat Gericht gehalten über die grosse Hure. Oh, gell? Wir machen dann einmal eine Serie im Posthof, durch die Bibel im Posthof über die Offenbarung, dort erzähle ich euch mehr. Da geht es um das ganze System, das religiös aussieht, das weltlich aussieht, das aber nichts anderes im Sinn hat, wie die Menschen zu verführen, sie wegzubringen von Gott und alles zu machen, so wie es Gott nicht gefällt. Die mit ihrer Unmoral die ganze Erde ins Verderben stürzte. Es kommt noch eine Zeit, wo es ganz schlimm wird. Ja, es wird nicht einfach alles besser. Aber wichtig ist, überhaupt in der Offenbarung, wir müssen schauen, wo geht der rote Faden durch in der Offenbarung. Weil sonst könntest du anfangen zu verzweifeln. Als meine Mutter gestorben ist, es war unerwartet, dass meine Mutter irgendwann stirbt. Das habe ich gewusst. Aber auch mit dem Gespräch mit dem Arzt und so, wir haben überhaupt nicht damit gerechnet, dass das jetzt könnte sein, weil dann hätten wir alles noch unternommen, oder? Aber der Punkt ist, das ist doch nicht das Ende. Das ist nicht das Ende. Von Gottes Wort her weiss ich, dass meine Mutter ausgezogen ist, aus ihrem Körper, wie aus einem Zelt. Jetzt hat sie eine Wohnung, ein Haus im Himmel. Das ist wichtig, dass ich das weiss. Das heisst nicht, dass sie mir nicht fehlt und dass ich nicht einen Verlust erlitten habe. Aber ich weiss, das ist noch nicht, das ist nicht das Ende, das ist nicht die ganze Geschichte. Und auch da ist es wichtig, auch all das, was wir mitbekommen, an Bösem, an Ungutem, was sich eben auch zeigt in dieser letzten Zeit, das ist nicht der Schlusspunkt. Wenn ich euch ein grosses Plakat mitbringe, ein weißes Blatt mit einem schwarzen Punkt, sagen dir alle, was hat es da drauf, einen schwarzen Punkt? Ja, der hat es auch drauf, aber hat viel mehr weiss. Umgekehrt funktioniert es auch. Wenn ich euch ein schwarzes Papier zeige mit einem weißen Punkt und euch frage, was sehen wir, sagen wir, man sieht den weißen Punkt. Und das ist wichtig beim Lesen der Offenbarung und auch jetzt hier. Schauen wir an, wo tut Gott unseren Fokus hin? Es ist vielleicht schon wichtig, dass ich auch weiss, Gott wird mit allem Bösen abrechnen. Das ist vielleicht wichtig für mich, weil ich vielleicht auch unter dem leide. Weil mir vielleicht auch Unrecht tun wird. Gell, es gibt Länder, da werden heute Menschen zu Tod gefoltert, die Jesus glauben. Und das wird nicht ungerecht bleiben. Überhaupt nicht. Es wird Gerechtigkeit kommen. Und Johannes sieht das jetzt schon im Voraus, wie so eine Vorschau. Und hat sie dafür zur Rechenschaft gezogen. Gerechtigkeit wird es geben. Dass das Blut seiner Diener an ihren Händen klebte. Da hast du verfolgte Christen. Und von neuem erklangen die Jubelrufe: Halleluja! Und jetzt sehen wir hinten so gerne die Übersetzung: Gepriesen sei Gott. Das Hallel ist das höchste Lob und Ja ist für Jahwe, für Gott. Das höchste Lob für Gott, gepriesen sei Gott. Ja, für immer und ewig steigt der Rauch dieser brennenden Stadt zum Himmel auf. Die Leute im Himmel sagen, Gott sei Dank ist es vorbei. Halleluja, Gott hat den Sieg. Auch die 24 Ältesten und die vier lebendigen Wesen beteten Gott an. Sie warfen sich vor seinem Thron nieder und riefen: Amen, Halleluja. Gell, das ist ein Gericht, das wir nicht dürfen in unsere Hände nehmen. Das ist das Gericht, das Gott bringt. Und eine Stimme, die vom Thron her kam, sprach: Lobt unseren Gott, ihr alle, Kleine und Große, die ihr seine Diener seid und euch ihm in Ehrfurcht unterstellt habt. Eben, jetzt freuen sich alle, oder? Gott kommt zum Ziel. Gott kommt zum Ziel. Dann hörte ich ein weiteres Mal einen Jubelgesang, der von einem vielstimmigen Chor zu kommen schien. Und wie das Tosen einer mächtigen Brandung und wie gewaltiges Donnerrollen klang. Also das ist etwas, gell? Da würden die Leute da im Haus, die kämen alle oben ab, wenn es da unten so wie Reble vor Halleluja und Lobpreis und so. Halleluja, gepriesen sei der Herr, denn er ist es, der von jetzt an regiert. Und ihr merkt, da hört etwas auf von dieser Zwischenzeit, wo Jesus zwar dran ist, seine Herrschaft aufzurichten, da hört etwas von dieser Zwischenzeit auf. Ab jetzt regiert Gott, ab jetzt regiert Jesus uneingeschränkt. Und das ist Zukunft. Es ist nicht Zukunftsmusik oder Zukunftsillusion, es ist Zukunft. Er, unser Gott, der allmächtige Herrscher. Jetzt wird es deutlich. Jetzt bricht es voll durch. Lasst uns jubeln vor Freude und ihm die Ehre geben, Und jetzt kommt die große Überraschung. Denn jetzt wird die Hochzeit des Lammes gefeiert. Spannend, total spannend. Das Lamm ist Jesus in dem Text. Hochzeit wissen da, glaube ich, alle, was das ist. Brut sind die Menschen, die zu Jesus Christus gehören. Das sind wir. Wir sind die Brut, die auf Jesus wartet, bis er kommt als der Bräutigam. Ganz spannend finde ich, wenn wird die Hochzeit sein? Denn wenn Jesus wieder kommt, passt auch gut zu dem, was der Paulus sagt, wenn Jesus wieder kommt, werden wir, die noch leben, ihm entgegengerückt werden und die gestorben sind im Glauben, werden du verstehen. Für was? Um mit Jesus vereinigt zu werden und für immer bei ihm zu sein. Hey, die Heirat von Jesus kommt zu dem Zeitpunkt, wo Jesus seine Herrschaft und seine Macht uneingeschränkt antreten tut. Er macht das nicht ohne sein Mädchen. Es wird geheiratet. Und was sagt der Paulus? Wir werden mit Jesus herrschen. Passt? Jesus mit seiner Brut. Wir zusammen mit ihm. Es geht auf. Und spannend genau zu dem Zeitpunkt, wo nachher die Herrschaft kommt. Mögt ihr euch noch erinnern an eine alte Predigt von mir? Wir werden mit Jesus auf die neue Erde kommen. Und dann werden wir da Aufgaben haben. Und wir lernen manchmal in Kurs, wir werden mit Jesus herrschen. Wir herrschen jetzt schon, aber wir werden es in einer vollkommenen Art und Weise in der Zukunft machen. Und das werden wir machen als seine Frau, als seine Brut. Spannend, oder? Und die Frage ist jetzt, meine Zuversicht und meine Hoffnung, hat die mit dieser Heirat etwas zu tun? Bin ich wie so ein Mädchen, der sagt, hey, ich freue mich auf meinen Hochzeitstag. Ich freue mich auch, wir sind verlobt und wir haben gesagt, den und den heiraten wir, hey, jetzt lebe ich bloß noch auf das hin. Oder sind wir so wie eine junge Frau, die sich anfängt, ihre Fragen zu machen, ja, ist das vielleicht wirklich der Richtige? Wenn ich den heirate, dann sage ich zu allen anderen nein. Wollte ich das wirklich? Lieben wirklich noch, nach 3 Monaten oder nach 12 Monaten? Die Schmetterlinge im Bauch sind weg. Vielleicht gibt es gleich noch etwas Besseres. Freuen wir uns auf den Moment, wo Jesus wiederkommt, weil wir dann für immer mit ihm werden zusammen sein, weil das Hochzeit wird stattfinden. Haben wir ihn so lieb, dass wir sagen, wow, wegen dem muss Jesus wiederkommen. Und ich glaube, das ist ganz ein wichtiger Aspekt. Und dann kommt können wir mal schauen, was die Brut macht. Seine Braut hat sich für das Fest bereit gemacht. was machen wir als Brut von Jesus? Gell, Brüder, die machen ja alles Mögliche. Etwas, was ich mitbekommen habe, ich habe ja nie selber geheiratet, aber was ich so mitbekommen habe, ist, man macht zum Beispiel mit dem Coiffeur einen Termin ab. Und dass man beim Coiffeur einen Termin abmacht, verstand ich. Aber meine Freundin hat nicht bloß einen Termin abgemacht, sondern, glaube ich, etwa zwei oder drei. Einmal zum irgendwie, glaube ich, Grundlänge von der Haar anbringen. Und dann noch ein zweites Mal, wo man die Hochzeitsfrisur probiert hat. Und dann noch eine, wo man sie dann wirklich gemacht hat am Tag von der Heirat. Da hat man ganz viel investiert. Männer machen, glaube ich, da nicht so eine grosse Geschichte draus. Aber wir schauen ja jetzt, was die Brut gemacht hat, oder? Und die macht sich bereit. Machen wir uns bereit? Oder sagen wir uns einfach, Jesus kommt irgendwann und dann ist auch gut. Das wäre wie eine so eine Jungsmeidli, die sagt, ja, irgendwann kommt der Bräutigam, stellt bei mir an der Tür und sagt, heiraten wir. Heute heiraten wir und dann lege ich da halt meine Jeans an und mein T-Shirt und dann man kann man auch heiraten. So, oder? Nein, da macht man ein Umzug. Vor allem als junge Frau vielleicht. Brut macht sich bereit. Sie durfte sich in reines, strahlend weißes Leinen kleiden. Das Gewand von dieser Gerechtigkeit, da hat sie vom Bräutigam bekommen. Das ist das, was du geschenkt bekommst, wenn du zu Jesus gehörst. Er macht alles in deinem Leben, was ungut war, wieder gut. Auch dort, wo du sagst, da habe ich es echt verbockt, dort schenkt dir Jesus seine Gerechtigkeit. Und nimm das auch an. Und wenn jemand sagt, ah, aber an deinem Gewand hat es noch so einen Wüstenflecken drauf gehabt, kannst du sagen, ja, das stimmt, aber der hat Jesus weggewaschen. Jesus hat mich rein gemacht. Es ist seine Gerechtigkeit, nicht meine. Und jetzt ist es noch spannend. Das weiße Leinen, die Frau macht etwas damit, stellt das Gute dar, das die getan haben, die zu Gottes heiligem Volk gehören und sich nach Gottes Willen richten. Die guten Werke sind das schöne Kleid von der Frau. Paulus lehrt uns, dass wir Gerechtigkeit von Gott dürfen nehmen und dürfen etwas daraus machen. Wir setzen das ein, was Gott uns geschenkt hat, und das wird uns einmal einkleiden, miteinander als Brut. Ich weiss nicht, was die neueste Hochzeitsmode zur Zeit ist, aber meistens ist viel Stoff da. Und nicht irgendwie einfach irgendwo etwas ganz Enges, irgend so ein Schössli oder so, sondern etwas Schönes. Manchmal ist es so mit Schleier und weiss ich nicht was allem. Und ich glaube, das Gute, was wir tun, das wird das sein, was uns einmal strahlend vor Jesus anstellt. Und er wird sagen, hey, wow, der Rüscheli, der Schleier, der Unterrock, wow, hey, das ist mein Mädchen. Und ich glaube, wenn wir zuversichtlich sind und das Gute tun, wenn wir uns nach Gottes Willen richten, dann werden wir die Brut mehr und mehr, wie sich die Jesus am meisten wünscht. Und schön ist, es ist ein Miteinander. Also auch der Franz als Mann darf mithelfen, an dem wunderbaren Brutkleid zu arbeiten. Und es wird uns einmal einkleiden in etwas Wunderschönes. Der Engel befahl mir, schreibe, glücklich wer zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen ist. Hey, und das dürfte uns schon Freude machen. Hey, wir gehen an eine Hochzeit, wir sind selber Brut. Und etwas Feines zu essen gibt es sicher auch. Und er fügte hinzu, spannend, auf alle diese Worte ist Verlass. Begründung, denn es sind Worte Gottes. Das will ja schon lange eigentlich, oder? Könnte man sagen, da ist der Grund, wir bleiben dran. Aber es wird noch besser. Da warf ich mich vor ihm nieder, der Johannes vor dem Engel, und wollte ihn anbeten. Ah, Johannes, du bist gerade so gut drauf. Falsch, 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 pieps, pieps, pieps. Doch er sagte zu mir, tu das nicht. Also Engel beten wir nicht an, auch wenn sie uns noch die schönsten Sachen zeigen. Ich bin Gottes Diener wie du und deine Geschwister, die ihr treu zur Botschaft von Jesus steht. Merkt ihr? Wieder eine Aufforderung an uns. Bete vielmehr Gott an, denn die prophetische Botschaft, die der Geist Gottes eingibt, ist die Botschaft von Jesus. Die Neue Genfer Übersetzung hat ganz einen schwierigen Ausdruck gut übersetzt, übertragen, was nämlich heisst, das Zeugnis von Jesus ist das Wesen der Prophetie. Versteht kein Mensch, aber so wissen wir, was gemeint ist. Nun sah ich, dass der Himmel geöffnet war. Und auf einmal erschien ein weißes Pferd, auf dem jemand saß. Brut weiß, wer jetzt kommt. Da kommt jetzt der Brütigam. Nicht mit einer Kutsche, nicht mit einem Cadillac, sondern auf dem weißen Pferd. Das weiße Pferd ist in der Prophetie immer ein Zeichen für den Sieg. Da kommt ein Sieger. Der Reiter heißt der Treue und Wahrhaftige. Jesus ist immer treu gewesen. Die ganze Zeit ist er seiner Brut treu gewesen. Er ist aber auch treu gewesen seinem Vater im Himmel. Immer. Er hat alles tun. Wir werden am Schluss nicht können sagen, Jesus ist nicht treu gewesen. Vielleicht hat es in der Zwischenzeit anders ausgesehen, wir haben sie durchheben, ja. Aber er ist treu gewesen. Und Wahrhaftiger hat uns nicht angelogen. Und er kommt als gerechter Richter. Und das soll dir ein Trost sein, wenn du unter der Ungerechtigkeit leidest. Das soll dir ein Trost sein. Er kommt als gerechter Richter. Er lässt das nicht für alle Ewigkeiten so weiterlaufen. Und führt einen gerechten Krieg. Ich glaube, das kann nur Gott. Weil wir können nicht unterscheiden, was ist das Motiv vom anderen gewesen, wohin hat es geführt. Wir können auch nicht entscheiden und wissen, wird jemand umkehren zu Gott, wird jemand die Geduld von Gott nützen und das Gute tun oder lässt er das an sich vorbeigehen. Das können wir nicht entscheiden. Aber Gott weiss es, darum kann er auch einen gerechten Krieg führen. Seine Augen glichen lodernden Flammen. Und wenn ihr jetzt versucht, euch das Bild vor Augen zu malen, da kommt jemand, der mir Angst macht. Oder Ehrfurcht oder Respekt. Lodernde Flammen, Augen, die nicht so schauen, die sehen alles. Die sehen alles. Und wie schön ist das, wenn ich weiss, der, der mich so anschaut, das ist mein Bräutigam, vor ihm muss ich keine Angst haben. Er hat mich erlöst, er hat mich gerettet, ich bin auf seiner Seite. Aber wehe denen, die Christus ablehnen. Wehe denen, die Gottes Güte und Liebe mit Füßen treten. Wehe denen, die andere umbringen und alles Böse tun, bloß weil sie zu Christus gehören. Christus sieht das. Und auf dem Kopf trug er viele Kronen. Schade, liebe Übersetzer von der Neuen Genfer Übersetzung. Da kann man sich nicht vorstellen, ist auch falsch. Es heisst verschiedene Diademe, das sind so Stirnreifen. Der Antike war das Zeichen für Könige. Also da kommt jetzt einer, der hat wirklich die Herrschaft. Der ist wirklich der König. Über allem. Und dann heisst es, auf seiner Stirne stand ein Name, der nur ihm selbst bekannt war. Jesus wird uns auch noch überraschen, das sage ich euch. Wir wissen noch nicht alles über ihn. Wir wissen noch nicht alles. Also es wird spannend auch in der Zukunft. Im Himmel werden wir nicht denken, ah, das kenne ich ja schon aus den Kinderbibeln, oder? Nein. Das wird interessant. Der Reiter heißt, da haben wir schon mal gehört. Und der Mantel, in den er gehüllt war, war mit Blut getränkt. Ich bin jetzt froh, dass niemand da ist, der den Kindergottesdienst gehört. Weil es wäre erbaulich, wenn ich euch sagen würde, das zeigt, dass Jesus für uns gestorben ist. Darum ist sein Gewand in Blut getränkt. Aber da ist da nicht angesprochen. Sondern jetzt wird Jesus richten. Jetzt wird er Blut vergießen. Jetzt wird er alles Böse beseitigen für immer. Und da ist eine erschreckende Vorstellung, mindestens für mich. Und ich glaube, Gott wünscht sich auch, dass jeder Mensch vorher umkehrt. Der Reiter hatte noch einen anderen Namen, das Wort Gottes. Und merkt ihr, an dem können wir sie identifizieren, wer das muss sein. Johannes sagt uns schon, im Anfang war das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Das Wort Gottes ist Jesus. Jesus kommt wieder. Das ist die Wiederkunft von Jesus. Ihm folgten auf weißen Pferden reitend und in reines, leuchtend weißes Leinen gekleidet, die Heere des Himmels. Alle guten Mächte, alle guten Engel, die kommen jetzt mit Jesus. Und wenn ihr den Zusammenhang leset in der Offenbarung 19, wisst ihr, dass sich Menschen aus allen Nationen aufmachen, zusammen wirklich mit dem Teufel und seinen Nachfolger. Und jetzt meinen sie, jetzt gibt es die grosse Endlösung. Die Endlösung der Christen, wahrscheinlich auch die Endlösung wieder der Juden. Jetzt ist finito, jetzt werden sie Jesus und Christen und das Reich Gottes, sie werden es besiegen. Und jetzt kommt Jesus und er kommt mit der ganzen Macht vom Himmel. Es gibt keinen Weltuntergang, wo wir alle untergehen und wo Jesus am Schluss irgendwie traurig ihnen anschaut, sondern er wird kommen als Sieger, siegend mit dem ganzen Heer. Aus dem Mund des Reiters kam ein scharfes Schwert. Merkt ihr, durch das Maul von Jesus passieren die Geschichten. Jesus hat gesagt, ich kann jedem das Leben geben. Ich kann jeden aus den Toten auferwecken, wenn ich ihm das sage. Aber das gleiche Wort wird auch den Tod bringen, wird die Lösung bringen gegen alles Böse. Mit diesem Schwert wird er den Völkern eine vernichtende Niederlage beibringen. Denen, die nicht ihm vertraut haben. Er wird mit eisernem Zepter über sie regieren und sie den furchtbaren Zorn des allmächtigen Gottes erfahren lassen. Gott ist nicht harmlos. Gott ist nicht einfach der liebe Gott, der senil ist, der im Himmel sitzt und alles gut findet, was wir machen. Der Zorn von Gott ist etwas, das mit viel Geduld einhergeht. Und Menschen, die noch nicht umgekehrt sind zu Jesus, da wartet Gott in ganz grosser Geduld, aber nicht in Gleichgültigkeit. Und wenn Jesus wieder kommt, dann ist es fertig. Dann kommt der furchtbare Zorn vom allmächtigen Gott und Jesus wird ihn ausführen. Indem er sie wie reife Trauben in der Weinpresse zertritt, eben, darfst du dir fast nicht vorstellen. Das ist auch der Grund, warum sein Kleid rot wird. Und auf dem Mantel des Reiters, dort, wo der Mantel die Hüfte bedeckt, stand noch ein weiterer Name. König über alle Könige und Herr über alle Herren. Vielleicht bei dem ganzen schrecklichen Szenario auch. Wo hast du dich gesehen? Du darfst wissen, du bist an seiner Seite. Du bist einer von seinen Erlösten. Du bist der, der mit Jesus zusammen in den Sieg hineingeht. In die Endlösung von allem Bösen, wo Jesus aufräumt. Und ich glaube, so etwas muss der Hebräerbriefschreiber eben vor Augen haben, wo er gesagt hat, der Kommende wird kommen und er wird es nicht rauszögern. Und das soll uns eben ermutigen. Und darum kann er sagen, werft darum eure Zuversicht nicht weg. Das ist unsere Hoffnung. Es kommt gut. Es gibt einen neuen Himmel, eine neue Erde, da gibt es nichts Böses mehr. Kein Teufel mehr, kein Dämon mehr, keine Krankheit mehr, kein Tod mehr. Es ist alles vorbei. Und wir werden wieder mit unseren Lieben, die Jesus kennt haben und angenommen haben, wieder zusammen sein. Wir werden die Brut sein. Wir werden erleben, wie Jesus zum Ziel kommt. Werft eure Zuversicht nicht weg, sie hat eine grosse Belohnung. Und ich meine, das ist ja noch das Tüpfchen von mir. Wir bleiben dran. Wir versuchen durchzuheben, wir brauchen Gottes Hilfe, wir brauchen seine Kraft, wir brauchen seine Ermutigung, wir brauchen seine Vergebung, wir brauchen sein Aufrütteln und dann belohnt er uns noch am Schluss dafür, für das, was wir tun haben. Wow, unverdient, grossartig. Was ihr jetzt nötig habt, ist Standhaftigkeit. Wir bleiben dran, wir gehen nicht auf, wir bleiben zuversichtlich. Wir gehen auch morgen und übermorgen und in einer Woche gehen wir wieder in unsere Aufgaben hinein als Dienerinnen und Diener von Jesus. Wenn ihr unbeirrbar Gottes Wille tut, wir machen etwas. Denkt an das Hochzeitskleid und denkt daran, dass das ja den Menschen vor Augen malt, dass das nicht einfach eine spunnene Idee ist, was die Christen haben, sondern dass da etwas dahinter steckt. Jemand hat gesagt, er hat einen Traum gehabt. In dem Traum ist er vor Gottes Gericht gestanden, neben ihm ein Bettler. Und der Bettler ist zuerst dran gekommen und er hat in dem Traum gesehen, wie Jesus zu dem Bettler sagt: Ich weiß, was du gemacht hast. Du hast bettelt, obwohl du es nicht nötig hast. Du hast die Leute beschissen nach Strich und Faden. Und für das wirst du jetzt verurteilt werden. Du hast mein Angebot, das ich dir gemacht habe, hast du nicht angenommen. Du hast anders gelebt und bist dabei geblieben. Darum für dich das Gerichtsurteil, ewige Verlorenheit, weg von mir. Der Bettler musste weglaufen und dem Christ war es ein bisschen komisch im Magen. Und dann schaut Jesus ihn an und sagt: Ja, und jetzt komme ich zu dir. Und der Christ hat gesagt: Und ich bin noch so blöd gewesen und habe dem Bettler etwas gegeben. Ich bin voll drauf hineingehauen. Ich habe gar nicht gewusst, dass er mich brandschwarz anlügt. Und dann hat Jesus in dem Traum zu dem Mann gesagt: Aber es ist gleich richtig gewesen, dass du das gemacht hast. Weil damals habe ich dir das aufs Herz gelegt. Ich habe es dir aufs Herz gelegt, damit der Bettler nie wird einen Grund haben, zu mir zu sagen: Du hast nicht dafür gesorgt, dass mir jemand begegnet ist, der dein Wille tun hat. Und ich belohne dich für das, was du tun hast. Komm in die Freude von mir, komm zu mir an mein grosses Fest. Es ist richtig, einfach das Gute zu tun. Dort, wo es Gott dir aufs Herz legt. Und wenn es der andere missbraucht, für das wird er vor Gott einmal gerade stehen. Aber vor Gottes Richterstuhl wird niemand können sagen: Gott, du hast mich nicht gerufen, du hast es nicht gut mit mir gemeint und darum bist eigentlich du der, der müsste angeklagt und verklagt werden. Das wird nie passieren. Wir werden gerichtet werden aufgrund von dem, was wir tun. Und wenn wir Gottes Willen tun, dann sind wir Licht und Salz in dieser Welt. Dann können die anderen etwas sehen. Der Bettler hätte können merken, dass wenn er von einem Christ, der noch gewusst hat, das ist ein Christ, wenn der Unterstützung überkommt von ihm, dass etwas dahinter steckt. Wir sind Licht und Salz von dieser Welt. Lasst uns das tun, wo Gott uns sagt. Darum sind wir zuversichtlich und mutig. Darum bleiben wir dran, weil wir auf eine Hochzeit zugehen und weil wir auf das zugehen, dass Jesus wieder kommt. Nicht als Baby, sondern als Herrscher. In meiner Bibel heisst es, der endgültige Sieg über alles Böse. Und dort dürfen wir dabei sein. Und ich glaube, das lohnt sich. Auch wenn es nicht einfach ist, auch wenn es streng ist, lasst uns dranbleiben. Nicht wegen irgendetwas, sondern wegen dem, was Zukunft uns bringt.